Herzlich willkommen im Bundesgesundheitsministerium, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns das zweite Mal zum runden Tisch Long Covid zusammengefunden mit rund 30 Expertinnen und Experten. Forschung, Arzneimitteltherapie, Rehabilitation waren die Themen. Sie hören Statements von Bundesgesundheitsminister Professor Lauterbach, Frau Professor Scheibenbogen von der Charité und Professor Schade, RKI-Präsident. Bitte, Herr Minister.
Ja, vielen Dank. Dieser zweite runde Tisch war sehr interessant. Wir haben 3,5 Stunden miteinander verbracht. Der runde Tisch ist so eine Art Lagerfeuer für Wissenschaft, also Forschung, auch Betroffene, sodass wir uns einander austauschen. Es gibt viele neue Erkenntnisse zu Long-Covid. Nicht alle sind gute Nachricht. Also eine nicht ganz so gute Nachricht betrifft also die Tatsache, dass Long-Covid tatsächlich auch jetzt noch ein Problem ist für diejenigen, die sich neu infizieren. Eine Schätzung, die da vorgetragen wurde, ist, dass das Long-Covid-Risiko jetzt, wenn man sich infiziert, auch nach Impfung bei ungefähr 3% liegt. Jetzt kann man sagen, das ist ein nicht so großes Risiko, aber es sind Zehntausende Menschen, die dort also in kurzer Zeit immer wieder betroffen sind. Und somit ist das Problem Long-Covid noch nicht gelöst. Wir haben auch festgestellt, dass es also wirklich sehr viele Untergruppen von Long-Covid gibt und dass wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Heilung haben. Und es wurde klar darauf hingewiesen, dass wir hier auch mit Problemen zu tun haben, die die Gesellschaft in der Gänze herausfordern werden, weil nach Long-Covid häufig vaskuläre also Erkrankungen auftreten. In ganz Europa beobachten wir derzeit eine erhöhte Inzidenz, ein erhöhtes Neuauftreten von kardiovaskulären Erkrankungen in der mittleren Altersgruppe von 25 bis 50. Das wird mit den Folgen der Covid-Infektionen in Zusammenhang gebracht. Wir finden bei also älteren Menschen sehr häufig darüber hinaus auch kognitive Einschränkungen und ein Teilnehmer wies darauf hin, dass es hier durchaus so sein kann, wie bei der spanischen Grippe, wo man 20 Jahre nach der spanischen Grippe eine deutliche Häufung von Parkinson-Erkrankungen und auch wahrscheinlich von Demenzerkrankungen hatte. Das ist etwas, worauf wir achten müssen, weil eben die durchgemachte Covid-Infektion die Art und Weise, wie das Immunsystem im Gehirn funktioniert und auch wie die Gefäße im Gehirn also funktionieren, so beeinträchtigt, dass da langfristig also ein erhöhtes Risiko für diese beiden großen neurodegenerativen Erkrankungen nicht ausgeschlossen werden kann. Daher müssen wir sehr intensiv forschen. Diese Forschung hat eine große Rolle gespielt. Eine wichtige Rolle hat auch gespielt unsere Initiative für den Off-Label-Use bei Covid. Also das BfArM bereitet derzeit Medikamente vor. Wir haben eine Expertengruppe gegründet, wo also Medikamente, die für andere Indikationen schon zugelassen worden sind, genutzt werden können für die Covid-Behandlung. Und neue Arzneimittel werden derzeit untersucht. Sehr wichtig ist, dass der Haushalt hier insgesamt also die Summe von zusätzlichen 80 Millionen Euro für die Erforschung von Long-Covid bei Erwachsenen zur Verfügung stellt. Das sind neben den 20 Millionen, die es schon durch den gemeinsamen Bundesausschuss gibt, dann die gewünschten 100 Millionen für Forschung bei Long-Covid bei Erwachsenen und zusätzlich 50 Millionen für die Erforschung von Long-Covid bei Kindern. Somit würde hier eine Summe von insgesamt 150 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Damit wird Deutschland sehr stark in der Versorgungsforschung von Long-Covid. Dazu kommen die Mittel, die das BMBF zur Verfügung stellt, die wir heute auch noch einmal besprochen haben. Wie ist die Situation insgesamt jetzt zu bewerten? Wir müssen vorsichtig sein. Long-Covid ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht heilbar. Wir wissen auch, dass diejenigen, die mehrere Ausprägungen von Long-Covid haben, zum Beispiel 5 Ausprägungen und mehr, nach 2 Jahren zu über 40% noch Symptome haben. Da heilt es offenbar spontan nicht aus. Wir wissen auch, dass diejenigen, wo die Symptome am Anfang stärker ausgeprägt sind, eine schlechtere Heilungswahrscheinlichkeit haben. Also somit einiges, was wir also aus der Demografie von Long-Covid wissen, hat sich bestätigt. Und wir wissen heute genauer, welche Mechanismen im Gehirn, aber auch in den Gefäßen im Immunsystem dafür verantwortlich sind. Dazu wird Frau Professor Scheibenbogen nachher kurz ausführen. Ich kann an dieser Stelle nur auf folgende Punkte hinweisen, das ist mir ganz besonders wichtig. Zunächst einmal, Long-Covid ist eine Krankheit, die mit uns bleibt und die wir noch nicht heilen können. Und wir sehen eine zunehmende Zahl von Fällen, weil die Infektionswellen uns weiter beschäftigen. Zum Zweiten, die Corona-Infektion ist keine Erkältungserkrankung. Also bei einer Erkältungserkrankung sehen Sie in der Regel keine Langzeitfolgen. Sie sehen keine Veränderungen an den Gefäßen. Sie sehen in der Regel keine Autoimmunerkrankung, die sich bildet. Sie sehen in der Regel auch keine neurologische Entzündung, neurologische Inflammation. Diese Dinge, die wir alle bei Long-Covid sehen, somit also darf man nicht hingehen und glauben, also dass eine Covid-Infektion jetzt eine Erkältungskrankheit wäre, sondern das ist schon so etwas, was also das Gewebe im Gehirn betreffen kann, was das also Gefäßsystem betreffen kann und wo wir also noch keine wirklich gute Behandlung haben, da sind diese Studien wichtig. Und was auch sehr bedeutsam ist, wir wissen, dass das Risiko von Long-Covid sinkt, deutlich sinkt, wenn man sich infiziert und ist geimpft. Und daher ist für mich die Tatsache, dass sich nur bisher 3 Millionen Menschen mit dem neuen Impfstoff, mit dem angepassten Impfstoff haben impfen lassen. Das ist ein sehr schlechter Befund. Das ist sehr enttäuschend, dass bisher nur 3 Millionen sich haben impfen lassen mit dem angepassten neuen Impfstoff. Wir haben hier eine Impfempfehlung für alle über 60-Jährigen und für diejenigen, die Begleiterkrankungen haben. Und wir nutzen diese Möglichkeiten nicht ausreichend. Daher appelliere ich an dieser Stelle noch einmal, bitte schützen Sie sich vor schweren Infektionen. Bitte schützen Sie sich vor Long-Covid, indem Sie die angepasste Impfung hier wahrnehmen, wenn Sie zu den Risikogruppen gehören. Das gilt insbesondere für alle über 60-Jährigen. Im Moment wird die Gefahr, die von Covid ausgeht, tatsächlich unterschätzt. Und schließlich möchte ich auch an all diejenigen appellieren, die jetzt über die Weihnachtstage ihre Familie besuchen, vielleicht auch ältere Familienangehörige treffen. Bitte schützen Sie sich selbst oder ihre Liebsten durch die Impfung. Wenn man sich jetzt impfen lässt, dann entwickelt die Impfung noch ihre volle Wirkung bis zum Weihnachtsfest. Das wäre jetzt der optimale Zeitpunkt, sich noch impfen zu lassen. Das betrifft für diejenigen, die also Risikofaktoren aufweisen, für diejenigen, die älter sind. Jetzt könnte man sich noch impfen lassen. Das würde die volle Wirkung zu Weihnachten noch haben. Und wenn Sie also Anverwandte besuchen, die nicht also ausreichend geschützt sind oder die größere Risiken tragen, nutzen Sie im Zweifelsfall dann tatsächlich auch die Maske. Denn nichts ist schlimmer als ein Weihnachtsfest, wo man jemanden infiziert, der danach schwer erkrankt und möglicherweise nicht mehr komplett genesen wird.
Herzlichen Dank, Frau Scheibenmuck.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns heute intensiv ausgetauscht zu Forschung und Therapiestudien und ich will das Wichtigste hier nochmal zusammenfassen. Es wird international momentan auf Hochtouren daran gearbeitet, die komplexen Mechanismen von Post-Covid aufzuklären und damit auch Ansätze für gezielte Therapien zu finden. Und das ist inzwischen auch in Deutschland so. Wir haben also durchaus international angeschlossen und es ist sehr erfreulich, dass das BMBF jetzt eine Ausschreibung speziell für die Erforschung von MECFS hat. MECFS auch als die schwerste Form des Post-Covid-Syndroms. Da werden also 15 Millionen hineinfließen und damit werden wir wahrscheinlich im nächsten Jahr an die 30 Arbeitsgruppen haben, die in Deutschland an MECFS forschen werden. Und ich glaube, das ist international einmalig. Auf der Grundlage dessen, was wir bereits wissen, sind international auch Therapiestudien angelaufen, auch in Deutschland. Auch hier haben wir eine Unterstützung des BMBF schon seit 2022 und wir haben an der Charité eine Forschungs- und Therapieplattform aufgebaut. Wir wollen also neben den Therapien, die wir prüfen, auch gleichzeitig unser Wissen über die Pathomechanismen voranbringen und wir haben jetzt am Start 5 Therapien, die auf die wichtigsten Krankheitsmechanismen abzielen. Zum einen setzen wir das Medikament Prednison ein, das ein sehr breiter Entzündungshemmer ist. Wir setzen die Immunadsorption ein Verfahren, das Antikörper aus dem Blut wäscht und wir sehr schnell lernen, welche Rolle Autoantikörper bei der Erkrankung spielen. Wir setzen Vericiguat ein. Das ist ein sehr wirksames Medikament, das die Firma Bayer entwickelt hat, das die Durchblutung verbessern kann. Und wir prüfen auch die Sauerstoffhochdrucktherapie. Auch das ist ein interessanter Ansatz, der sowohl auf Durchblutung als auch auf Entzündung wirkt. Und was wir hier tun, ist, wir werden bei jedem Patienten in der Breite und in der Tiefe uns alle Biomarker anschauen, die wir bislang kennen, und das vor und nach der Behandlung machen und auch sehr gründlich nochmal bildgebende Untersuchungen, insbesondere das funktionelle MRT, bei dem wir auch viele auffällige Dinge im Gehirn bei Post-Covid-Patienten sehen. Wir werden uns die Durchblutungsstörung genau anschauen. Wir haben ein sehr klares Programm, wie wir diese Behandlungsergebnisse messen. Wir haben auch klare Richtlinien, wie wir diese unterschiedlichen Formen der Erkrankung einordnen. Und ich denke, wir kommen so am schnellsten voran zu verstehen, nicht nur, was sind die Krankheitsmechanismen, sondern auch, wie kann man es behandeln, und dass wir Marker auch finden, welcher Therapieansatz bei wem wirksam ist. Und auf dieser Grundlage werden wir weitere Therapien prüfen. Wir haben bereits die Zusage für weitere 3 Studien, die wir auch schon vorbereiten. Wir werden also aufbauend auf die Immunadsorption, wo wir erste Ergebnisse haben, dass es bei einer Untergruppe der Patienten wirksam ist, wo wir auch schon erste Hinweise haben für einen möglichen Biomarker, werden wir jetzt in die Behandlung gehen mit einem Medikament, das sehr wirksam ist, das an Autoantikörper produzierenden B-Zellen angreift. Und das ist ein Medikament, das natürlich auch viel einfacher dann anzuwenden wäre als das aufwendige Verfahren der Immunadsorption. Und dass wir dann hoffentlich auch, wenn es wirksam ist, sehr schnell zu einer Zulassung bringen. Damit komme ich zum nächsten Thema. Wir haben über Versorgungsforschung auch gesprochen und über Off-Label-Medikamente. Und da ist die Situation bislang so, dass viele Betroffene nicht gut versorgt sind. Ich glaube, das ist uns allen bekannt. Wir benötigen also dringend bessere Strukturen für eine zeit- und wohnortnahe Versorgung. Genauso wie wir es bei anderen schweren, komplexeren und häufigen Erkrankungen auch haben. Da brauchen wir letztendlich nur die bestehenden Strukturen für andere Erkrankungen uns anschauen. Das heißt, wir brauchen interdisziplinäre, sektorenübergreifende Versorgung. Wir brauchen also ein Netzwerk von Spezialambulanzen, typischerweise an der Universität. Wir brauchen Hausfachärzte. Wir brauchen Reha-Kliniken. Und der größte Versorgungsmangel ist bei den postinfektiösen Erkrankungen, MICFS zum Beispiel, das ja auch nach anderen Infektionen auftritt, wo wir eine große Zahl auch schon vor der Pandemie hatten, wo wir davon ausgehen, ich glaube, das sind realistisch konservative Zahlen, dass wir inzwischen fast 500.000 überwiegend junger Frauen haben, die an dieser schweren, stark behinderten Erkrankung leiden, die, wir sehen das jetzt über 3 Jahre, leider bei den allermeisten anhaltend ist. Und hier hat es auch nicht gereicht, auf die Eigeninitiative von Ärzten und Kliniken zu setzen. Es sind zwar Post-Covid-Ambulanzen im ganzen Land entstanden, aber Betroffene brauchen oft ein halbes Jahr Wartezeit, um überhaupt einen Termin in so einer Ambulanz zu bekommen. Und daher brauchen wir dringend Anschubfinanzierung. Und hier schauen wir jetzt hoffnungsvoll auf die von der Bundesregierung angekündigten 150 Millionen Euro für Versorgungsforschung. Das ist sehr wichtig, dass wir dieses Geld bekommen. Im Haushalt nur eine kleine Summe, aber ein sehr gut angelegtes Geld für die vielen Kranken, für die Gesellschaft und auch für die Wirtschaft. Und das wird aber, sagen wir mal, auch notwendig machen, dass wir Medikamente zur Verfügung haben, um diese Patienten besser zu behandeln. Und die Behandlung ist bislang symptomorientiert. Da haben wir auf der einen Seite Medikamente, die wir breit einsetzen können, bei Schmerzen, bei Schlafstörungen. Aber es gibt auch Medikamente, die bei Post-Covid-MECFS wirksam sind, die bislang nur für andere Erkrankungen zugelassen sind. Und hier brauchen wir dringend Regeln für die Anwendung und auch für die Erstattung dieser Off-Label-Medikamente. Und da gibt es jetzt die Arbeitsgruppe am BfArM. Und da gibt es insbesondere 3 Medikamente, die auch mir sehr am Herzen liegen, wo wir inzwischen mit einem Netzwerk von etwa 60 Ärzten in Deutschland auch umfangreiche Erfahrungen haben. Das sind Medikamente wie das Mestinon, das niedrig dosierte Abilify und das Low-Dose Naltrexon. Und dann natürlich auch die ganzen Medikamente, die bereits in klinischen Studien sind. Und der letzte Punkt, den ich noch machen möchte, über die Reha haben wir heute auch gesprochen. Und wir wissen, erste Studien zeigen, dass in Reha-Kliniken Fatigue und damit einhergehende Belastungsunverträglichkeit in der Anfangszeit teilweise falsch behandelt wurden. Aber das ist inzwischen auch verstanden worden. Es ist klar, dass die allermeisten, die Post-Covid haben, an dieser Belastungsintoleranz leiden, dass man die nicht einfach wieder fit machen kann, dass man da besondere Konzepte braucht, wie das Pacing. Und daran wird gerade gearbeitet. Es gibt also bereits auch ein Eckpunktepapier der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und was es auch ganz dringend braucht, sind jetzt, dass wir Listen haben von Kliniken, wo wirklich das gut umgesetzt wird. Und auch da habe ich mitgenommen, dass es solche hoffentlich bald geben wird.
Herzlichen Dank. Professor Schade, bitte.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wir beobachten bereits seit einigen Wochen eine generell sehr hohe Aktivität an Atemwegsinfektionen, die sich auf einem ähnlich hohen Niveau wie vor einem Jahr bewegt. In der letzten Woche hatten wir in der Bevölkerung in Deutschland 7,4 Millionen Atemwegserkrankungen. Die meisten dieser Atemwegsinfektionen werden derzeit durch Covid-19-Erkrankungen verursacht und durch andere Erreger, die für die Jahreszeit typisch sind, zum Beispiel Rhinoviren. Im Vergleich dazu sind die schweren Atemwegsinfektionen, also die Atemwegsinfektionen, die zu einer Aufnahme ins Krankenhaus führen, nicht ganz so hoch, aber sie sind immer noch hoch. Und es gibt mehr Aufnahmen mit diesen schweren Atemwegsinfektionen in das Krankenhaus als in der Zeit vor der Pandemie zur gleichen Jahreszeit. In den letzten 3 Wochen gibt es auch Anzeichen für eine beginnende stärkere Zirkulation des RSV-Virus oder RS-Virus, das insbesondere ja bei Kleinkindern eine hohe Bedeutung hat. Und im Vergleich zum letzten Jahr, als die RSV-Welle früher als sonst üblich eingesetzt hat, beobachten wir im Moment aber noch eine vergleichsweise geringere Anzahl, die aber ansteigend ist. Hinweise auf eine beginnende Grippewelle gibt es bisher noch nicht. Es ist aber damit zu rechnen, dass auch die Influenza-Fallzahlen in den kommenden Wochen ansteigen werden. Ganz besonders ältere Menschen haben weiterhin ein erhöhtes Risiko nach einer oder bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus, also der Covid-Infektion oder der Influenza, schwer zu erkranken. Etwa 5% der Intensivbetten sind zurzeit mit Patienten belegt, die eine Covid-Infektion haben. Das ist schon eine deutliche Zahl. Verglichen damit, das Maximum in der Pandemie waren 21%, also im Moment kein Anhalt für irgendeine Überlastung. Aber auch für andere Personen ist Covid-19 aufgrund der vielfältigen Einflüsse, wir haben es gehört, auf das Immunsystem, das Nervensystem und die Gefäße mehr als nur eine Erkrankung. Und es kann eben auch in einem gewissen Prozentsatz dann zu Long-Covid führen und das auch bei jungen Patienten. Wichtig ist es daher, weiterhin einfache und wirksame Maßnahmen einzusetzen. Ganz besonders zu erwähnen sind dann natürlich die Impfungen für Risikogruppen, wie auch Herr Minister sie schon erwähnt hat, Personen über 60 Jahre, Personen mit Grunderkrankungen und auch solche Personen, die diese Personen betreuen. Aber auch für Schwangere ist es eine wichtige Impfung. Sowohl die Influenza-Impfung als auch die Covid-19-Impfung in den entsprechenden Schwangerschaftstrimestern, die man dann mit dem Arzt entsprechend besprechen muss. Bei Symptomen einer akuten Atemwegsinfektion sollte man generell auch 3 bis 5 Tage zu Hause bleiben, um sich selbst zu schonen und andere nicht anzustecken. Und wer Symptome hat und den Kontakt zu anderen nicht ganz vermeiden kann, sollte eine Maske tragen, um die anderen zu schützen. Das ist besonders wichtig, wenn man trotz einer Symptomatik den Kontakt zu Personen mit erhöhtem Risiko für eine schwere Erkrankung nicht völlig vermeiden kann. Und eine Maske kann natürlich auch zum Selbstschutz in Betracht gezogen werden, ganz besonders wichtig bei Personen, die eben einer Risikogruppe angehören. Und auch die Händehygiene, das Abstandhalten und das Lüften sind selbstverständlich weiterhin sinnvolle Maßnahmen. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Zu Ihren Fragen. Frau Emmerich war die erste. Herr Minister, Sie
hatten Herr Lauterbach, Sie hatten eben schon mal den Blick Richtung Jahreswechsel gewendet. Impfungen helfen ja nicht gegen Infektionen, das haben wir inzwischen gelernt. Was würden Sie denn sagen, sollte man bis dahin machen, um sich möglichst nicht anzustecken? Also raten Sie sogar dazu, größere Veranstaltungen, Partys, Indoor-Weihnachtsmärkte und sowas zu meiden? Und das andere ist, fürchten Sie, dass es zwischen Weihnachten und Neujahr, wenn die Kliniken insgesamt hier auch schwach besetzt sind, dass es nochmal zu einer Überlastungssituation kommen könnte, aufgrund der diversen Wellen, die dann möglicherweise, Herr Schade erwähnte ja gerade noch weitere Viren, dann zusammenkommen?
Ja, zunächst einmal ist es nicht so, dass die Impfung nicht vor einer Infektion schützen würde, sondern die Impfung schützt vor einer Infektion. Der Der Schutz ist allerdings nicht perfekt und hält nicht lange an. Das ist das Problem. Aber nichtsdestotrotz, wenn sich jetzt zum Beispiel jemand jetzt impfen ließe, wäre die Wahrscheinlichkeit, dass er sich um Weihnachten herum infiziert, deutlich reduziert. Das ist ja die Zeit, wo die Impfung dann wirkt. Und somit, wenn ältere Menschen jetzt quasi ein großes Fest zu Weihnachten feiern würden, würde ich empfehlen, lassen Sie sich noch impfen, weil dann sind Sie zu der Festzeit sind Sie deutlich besser geschützt, als wenn Sie nicht geimpft wären, auch vor der Infektion. Wenn dann aber die Infektion kommt, ist der Verlauf mit großer Wahrscheinlichkeit sehr viel milder. Somit entgehen Sie den Risiken, die eben schon angesprochen sind, und auch das Long-Covid-Risiko ist also reduziert. Somit gibt es für ältere Leute, die jetzt vor dem Fest stehen, gibt es mindestens 3 gute Gründe, sich noch also kurzfristig impfen zu lassen. Ich rechne über die Weihnachtstage und über Neujahr nicht mit einer Überlastung der Kliniken, aber die Kliniken sind natürlich wieder stark ausgelastet. Wir haben hier das Phänomen, was Herr Schade eben angesprochen hat. Wir haben einfach, was schwere Atemwegserkrankungen angeht, die auf der Intensivstation dann landen, haben wir mehr, als wir in der Zeit hatten, bevor es die Pandemie gab. Und da wird viel darüber nachgedacht, woran das liegen kann. Es ist nicht ausgeschlossen, dass also die stattgehabte Covid-Infektion das Immunsystem etwas schwächt. Dafür gibt es also auch im Blut, also in der Immunologie gibt es Hinweise. Das heißt, es kann sein, dass wir jetzt jedes Jahr auch mit einer also etwas höheren also Inzidenz mit einer Neuerkrankungsrate rechnen müssen für schwere Atemwegserkrankungen, gerade bei älteren Menschen. Und das wird derzeit also ausgewertet. Auch darüber haben wir eben gesprochen. Somit ist es eben nicht so, also wie nach einer Erkältung. Die haben die Erkältung gehabt und warten auf die nächste, sondern hier ist schon auch von Bedeutung, dass das Immunsystem nach einer Covid-Infektion sich auch bei jüngeren Menschen etwas verändert. Und diese Veränderungen haben heute in der Diskussion auch eine sehr große Rolle gespielt. Das muss man im Auge haben, was das bedeutet für die Generation, die jetzt quasi mit Covid älter wird, wie wir dem begegnen wollen, also welche Forschungsschwerpunkte wir dort haben wollen. Aber ich will es zusammenfassen, jede vermiedene Covid-Infektion ist eine gute Nachricht. Ich warne einfach davor, dass man glaubt, also wir sind jetzt also so unterwegs wie bei Erkältungen. Auch diejenigen, die mehrere Covid-Infektionen gut überstanden haben, haben nie danach ein Problem gehabt, können Long-Covid entwickeln und können auch Veränderungen im Immunsystem entwickeln, die wir, da könnte ich jetzt im Präzisen ausführen, aber die wir nicht gerne sehen aus klinischer oder aus wissenschaftlicher Sicht.
Überlastung Kliniken?
Ja, zu den Kliniken habe ich ja gesagt. Also ich rechne nicht mit einer Überlastung der Kliniken, aber mit einer starken Belastung. Und wir können den Kliniken hier wirklich helfen, indem wir die Infektionszahlen so niedrig halten wie möglich. Ich persönlich habe übrigens auch volles Verständnis dafür, wenn in den Kliniken die Maskenpflicht aufgerufen wird. Das ist etwas, was die Kliniken selbst entscheiden müssen. Aber damit schützt man natürlich die Beschäftigten und auch die Patienten. Und das kann in einer Lage wie jetzt, wo wir tatsächlich wieder eine sehr hohe Inzidenz haben, eben wurde in der Runde darüber also auch vorgetragen, dass die Inzidenz derzeit vielleicht bei 1700 liegen könnte, wenn wir das ableiten von den klinischen also Fällen, die wir haben, rückrechnen auf die tatsächliche Inzidenz. Wir haben also eine hohe Inzidenz im Moment und da kann es aus der Perspektive eines Klinikträgers sehr sinnvoll sein, auch die Maskenpflicht also im Haus zu verhängen.
Herr Zenker, bitte.
Herr Minister, das Geld, was der Haushaltsausschuss am 16. November, glaube ich, war es, freigeschaufelt hat, die vielen Millionen zusätzlich, sind die denn jetzt sicher angesichts der Haushaltslage oder kann das wieder über Nacht verschwinden?
Also über Nacht verschwinden kann nichts. Der Haushaltsausschuss beschäftigt sich ja mit dem Haushalt. Haushalt ist noch nicht beschlossen, somit sind diese Mittel nicht sicher. Aber ich tue alles, was ich machen kann, um diese Mittel zu schützen. Das ist für mich ja seit langer Zeit ein sehr wichtiges Ziel, dass wir diese Mittel zur Verfügung haben. Und wie Frau Scheibenbogen das auch eben also ausgeführt hat, es gibt also Forscher, die auf diese Mittel warten. Und diese Art Forschung hat für ganz Europa eine Bedeutung. Wir würden mit diesen Forschungsmitteln einschließlich der Mittel, die vom BMBF kommen, wäre Deutschland dann plötzlich ein Zentrum für Long-Covid-Forschung in ganz Europa. Und von diesen Studien würden wichtige Erkenntnisse ausgehen, die weit über Deutschland hinausgehen.
Frau Spiekermann.
Herr Minister, wir haben jetzt über Long-Covid gesprochen. Aber inwiefern spielt Post-Vac auch eine Rolle, auch was das Krankheitsbild betrifft? Also wenn Sie, Herr Professor Scheibung, über Medikamente sprechen, inwiefern ist das dann da auch anwendbar? Also spielt das gemeinsam eine Rolle?
Ja, wir haben heute nur kurz über Post-Vac gesprochen, weil es heute nicht im Schwerpunkt der Debatte stand. Wir werden uns in einer eigenen Veranstaltung uns auch noch in kleineren Gruppen mit Post-Vac auseinandersetzen. Aber wenn ich die Ergebnisse der Debatte von heute noch einmal zusammenfassen kann, Herr Schiefer, der ja ein Post-Vac-Experte ist, hat dazu auch vorgetragen. Zum einen, also Inzidenz von Post-Vac geht derzeit stark zurück. Das liegt auch daran, dass wir eben sehr wenige Impfungen beklagen müssen zum jetzigen Zeitpunkt. Zum Zweiten, also die Arbeitshypothese ist ja, dass die Symptome bei Post-Vac ähnlich sind wie bei Long-Covid, nur eben etwas weniger stark ausgeprägt. Dieses Bild hat sich bestätigt in der Versorgung von Post-Vac-Patienten. Und somit ist all das, was wir heute thematisiert haben, also neue Medikamente, die entwickelt werden, Medikamente, die es schon gibt, die aber jetzt erstmalig für Long-Covid eingesetzt werden, wo wir diese Liste machen mit dem BfArM, Professor Broch hat vorgetragen. All diese Erkenntnisse sind auch natürlich hochrelevant für die Post-Vac-Betroffenen. Die Post-Vac-Betroffenen haben ähnliche Symptome, nur meistens weniger stark ausgeprägt. Und natürlich ist das Risiko, Post-Vac zu entwickeln nach einer Impfung, Dimensionen geringer als das Risiko von Long-Covid, wenn ich eine Covid-Infektion habe. Somit steht der Nutzen der Impfung hier nicht in Frage, sondern dominiert natürlich ganz klar das geringe, aber dennoch vorhandene Post-Vac-Risiko.
Herr Wilb.
Herr Minister, zwei Fragen, wenn Sie erlauben. Zum einen, wie ist es mit der Arzneimittelversorgung? Ist die gewährleistet in den nächsten Wochen und Monaten? Und zum Zweiten, Sie haben eben von einer Inzidenz von 1700 gesprochen. Wie blicken Sie denn vor diesem Hintergrund dieser Zahlen auf die jetzt kommenden und schon stattfindenden Weihnachtsfeste?
Ja, zunächst einmal, die Arzneimittelversorgung ist natürlich weiter eingeschränkt, weil unser Arzneimittellieferengpassgesetz ist langsam Wirkung zeigt. Das war nicht anders zu erwarten, weil dieses Gesetz wirkt ja über die veränderten Rabattverträge und alte Rabattverträge galten noch. Was wir sichergestellt haben, ist, dass wir wirklich alles tun, damit die Versorgung bei Kindern insbesondere gewährleistet ist. Und da haben wir auch beim Pharmagipfel mit dem Bundeskanzler und dem Bundeswirtschafts- und Klimaminister Habeck also am Donnerstag noch einmal mit den Generikaherstellern intensiv gesprochen. Ich habe mich auch bedankt, denn tatsächlich ist die Verfügbarkeit von fiebersenkenden Säften, aber auch von Kinderantibiotika deutlich besser als im letzten Jahr. Da wirken unsere Bemühungen, die ja darauf hinausgelaufen sind, dass wir mit den Herstellern direkt gesprochen haben und dort auch die Produktion dann ausgeweitet worden ist. Die Absatzbedingungen sind ja auch deutlich besser. Dort sind die Festbeträge ausgesetzt, dort ist das Preismoratorium ausgesetzt. Also wir haben dort Maßnahmen ergriffen, dass der Verkauf dieser Medikamente in Deutschland viel lukrativer ist, was wir den Kindern auch schulden. Da haben wir deutliche Verbesserungen. Wir haben auch Verbesserungen in anderen Bereichen. Zum Beispiel Mittel wie Tamoxifen, Brustkrebsbehandlung ist jetzt nicht knapp, aber wie gesagt, das sind Wirkungen, die über die Strecke kommen. Wenn das Arzneimittellieferengpassgesetz, so wie wir es jetzt beschlossen haben, schon vor Jahren beschlossen worden wäre, stünden wir jetzt ganz anders da. Das ist auch fraglos richtig. Und wie blicke ich auf die Feiertage? Ich habe es ja gerade schon ausgeführt. Ich appelliere an ältere Menschen, so sie es noch nicht getan haben, doch die Impfung wahrzunehmen zum Schutz vor schweren Erkrankungen, vor Long-Covid, zum Schutz auch vor der Infektion, weil ein, wie gesagt, eingeschränkter passagierer Infektionsschutz ist ja nachgewiesen. Und ich appelliere an junge Leute, jüngere Leute, wenn sie ältere Menschen besuchen, dass sie besonders vorsichtig sind, dass sie Maske tragen und dass sie sich möglicherweise auch testen lassen, bevor sie ihre Familie besuchen.
Betriebsfeiern bezüglich der Weihnachtsfeiertage. Würden Sie dafür plädieren, diese eventuell abzusagen oder unter besonderen Vorkehrungen nur stattfinden zu lassen?
Nein, also absagen würde ich solche Betriebsfeiern nicht, aber ich würde jedem raten, der jetzt Träger eines Risikos ist, Risikofaktoren trägt, dass er sich entweder vorher geimpft hat oder dass er sich also mit einer Maske schützt. Also es ist einfach so, man muss es nochmal in aller Klarheit sagen, diejenigen, die Risikofaktoren tragen, ob das Asthmatiker sind, ob das Menschen sind mit Autoimmunerkrankungen, ob das also Menschen sind, die eine kardiovaskuläre Erkrankung haben, auch stark übergewichtige Menschen. All diese Menschen haben ein deutlich erhöhtes Risiko, Long-Covid zu entwickeln oder einen schweren Verlauf mit Long-Covid danach. Und daher würde ich all denjenigen empfehlen, sich entweder mit STIKO-Empfehlung impfen zu lassen oder sich selbst zu schützen. Und der Schutz kann also darin liegen, dass man nicht teilnimmt oder wenn man teilnimmt, dass man Maske trägt. Aber es ist kein Weihnachten und sind auch keine Betriebsfeste wie sonst, sondern es sind leider, muss man sagen, auch wieder also Gefahren, weil die also 5 oder 6% der Intensivbetten, die derzeit belegt sind, das ist ja keine Kleinigkeit. Hier sprechen wir wirklich über tausende Fälle, das ist keine Kleinigkeit und von daher ist das zu beachten.
Frau Slavik.
Herr Minister, Sie sagten eben, das Long-Covid-Risiko sei für alle, die sich jetzt anstecken, bei ungefähr 3%, auch wenn man geimpft ist. Können Sie noch mal sagen, wie viel höher das Risiko ist, wenn man jetzt ungeimpft ist? Und zweite Frage bei dieser Einschätzung von einer Inzidenz ungefähr 1700, welche Rolle spielt denn da das Abwassermonitoring im Augenblick? Also in welcher Dimension findet das statt? Danke sehr.
Zunächst aber die Schätzung 3% nach Impfung wurde eben also vorgetragen. Und entspricht auch übrigens meiner Lesart der Literatur. Das ist nicht in Stein gemeißelt, aber die Bürger haben ja auch ein Recht darauf, einen ungefähren Überblick zu bekommen. Und das Risiko ist ungefähr doppelt so hoch ohne Impfung. Somit also muss man dann von einem Risiko von 6% ausgehen. Das Risiko ist natürlich sehr ungleich verteilt. Und wie ich eben schon ausführte, diejenigen, die jetzt Risikofaktoren haben, Übergewicht, eine kardiovaskuläre Erkrankung, hatten schon mal Long-Covid, oder haben eine Autoimmunerkrankung, Asthma und so weiter und so fort. Also dort ist das Risiko dann natürlich höher und daher auch meine Empfehlung, sich hier zu schützen durch die entsprechende Impfung. Der zweite Teil Ihrer Frage? Bitte? Abwasser. Ach, das Abwassermonitoring. Ja, das Abwassermonitoring gibt uns einen guten Anhaltspunkt, weil wir sehen, wie hoch der Anteil der Stationen ist, wo derzeit die Viruslast steigt. Aber aus dem Abwassermonitoring selbst kann man die Inzidenz nicht alleine ableiten. Das gelingt besser, wenn wir wissen, wie groß ist der Fall, wie groß ist die Anzahl schwerer Fälle, wie hoch ist der Anteil schwerer Fälle an der also Gesamtinzidenz. Und mit der Erfahrung, die wir hier haben und auch den internationalen Studien, kann man somit rückrechnen, in welcher Größenordnung sich die Inzidenz derzeit befindet. Und daher dieser Wert 1700, der eben in der wissenschaftlichen Diskussion vorgetragen wurde, das ist auch ein Wert, den, glaube ich, Herr Schade in der Größenordnung bestätigen kann. Und das Abwassermonitoring ist dann nur ein Baustein von vielen.
Ja, also der Wert entspricht ziemlich genau dem Wert, den wir aus unseren Überwachungssystemen, die neben dem Abwassermonitoring noch existieren, auch ableiten können. Und da haben wir ja drei Komponenten. Die Bevölkerung kann letztendlich, jeder kann mitmachen in dem sogenannten Grippeweb. Und wir haben eine Überwachung der Arztpraxen und auch der Krankenhäuser. Und in diesem Grippeweb, da kann man eben angeben, ob man einen positiven Selbsttest gemacht hat in der letzten Woche oder nicht. Und man kann auch Proben einschicken ans Robert-Koch-Institut. Und aus diesem Prozentsatz können wir dann letztendlich die Inzidenz auch zurückrechnen. Das Ganze hat gewisse Einschränkungen, weil natürlich nur von den Personen, die auch mitmachen, dort letztendlich der Wert hochgerechnet werden kann auf die Bevölkerung. Je mehr mitmachen, umso besser. Aber dieser Wert, der ist ziemlich exakt in dieser Größenordnung, die auch Herr Minister erwähnt hat. Und deswegen sind wir da ziemlich sicher, dass der plus minus 300 vielleicht, aber in etwa so ist.
Herr Mayer.
Auch nochmal daran anknüpfend, Herr Schade, diese 1700 7-Tage-Inzidenz, ist das denn aus Ihrer Sicht momentan schon die Spitze oder steigt das weiter? Bewegen wir uns also da noch auf ein höheres Niveau zu? Und Herr Minister, befürchten Sie, dass das vielleicht auf die Volkswirtschaft Auswirkungen haben könnte, wenn jetzt diese geballte Atemwegsinfektion vielleicht zu viel Arbeitsausfällen führt? Und was könnte man dagegen tun?
Also im Moment sehen wir noch ein gewisses Ansteigen in der Bevölkerung. Auch im Abwassermonitoring sehen wir zurzeit noch ein gewisses Ansteigen. Dieses Ansteigen der Werte sehen wir zurzeit aber eben nicht bei den Krankenhausaufnahmen und bei den Intensivstationen. Da scheint sich das jetzt in den letzten zwei Wochen auf einem erhöhten Niveau stabilisiert zu haben. Das kann in der Bevölkerung anders sein. Und das Wichtige ist ja aber an dieser Situation, wir haben eben, das hat eine andere Bedeutung, 1700, als während der Pandemie. Da hatten wir eben insgesamt sehr viel mehr Fälle, weil wir keine Immunitäten der Bevölkerung haben, die ins Krankenhaus und auf die Intensivstation mussten. Das ist die gute Nachricht im Grunde, dass wir, obwohl wir ja diese hohe Inzidenz haben, hier diese Situation in den Krankenhäusern jetzt nicht haben. Das ist auch etwas, was wir so ja auch eingeschätzt haben mit dem Beginn des Herbstes. Aber gleichwohl, und das ist, da muss ich einfach auch eine gewisse gemixte Botschaft senden, gleichwohl ist natürlich jede Einzelinfektion mit einem gewissen Risiko behaftet. Je älter man ist, das hatten wir schon gesagt, steigt das individuelle Risiko, wenn man Grunderkrankungen hat. Und es gibt das Risiko von Long-Covid. Also insofern kann man diese 1700 nicht vergleichen mit den 1700 zu Beginn oder während der Pandemie. Das ist die gute Nachricht. Aber es ist natürlich eine starke Zirkulation mit einem hohen Infektionsrisiko insgesamt. Und jeder kann sich selber schützen.
Herr Laschet. Ja, in der Tat, die volkswirtschaftliche Bedeutung liegt ja auf der Hand. Zunächst einmal der Arbeitsausfall, der jetzt kurzfristig zu erwarten ist. Wir haben halt hier die Situation, also Covid ist extrem ansteckend und eine Person, die sich also angesteckt hat, steckt bis zu 8 weitere Personen an. Somit ist das schon etwas, was viel ansteckender ist zum Beispiel als die Grippe und wird daher auch volkswirtschaftlich, also für uns also in den Herbst- und Wintermonaten eine Bedeutung haben, große Bedeutung haben, das ist gar keine Frage. Hier ist aber noch ein anderer volkswirtschaftlicher Befund, der heute auch zur Sprache kam, sehr wichtig. Also wir sehen halt bei denjenigen, die Long-Covid entwickelt haben oder die also eine Covid-Infektion gehabt haben, wo sie sich nicht komplett erholt haben, dass gerade bei den akademischen Berufen häufig die Leistungsfähigkeit nicht voll zurückkommt. Also wir haben hier auch Berentungen und also Teilberentungen, oft sind kompliziertere akademische Berufe dann nicht mehr so also ausübbar, wie das vorher der Fall gewesen ist. Das kann man auch in entsprechenden Tests kann man das nachweisen, diese kognitive Einschränkung, die auch nicht also komplett reversibel zu sein scheint. Und das ist natürlich für die mittlere Generation, ist das auf die lange Strecke, ist das ein bedeutender Befund. Das ist gar keine Frage. Das ist nicht so, dass jetzt einmal Handwerksberufe davon nicht betroffen wären, aber es ist halt im akademischen Beruf ist es einfach, bemerkt man das eben schneller und dort haben wir daher auch also mit Frühverrentungen und also mit anderen Problemen zu kämpfen. Das wird langfristig volkswirtschaftlich natürlich eine große Bedeutung haben.
Herr Laschet. Ich habe eine Frage zur Versorgungssituation. Wie viel Spezial Ambulanzen existieren derzeit und wie hoch ist der Anteil der Patienten, die überhaupt eine Chance haben, diese Spezialambulanzen zu erreichen und dort versorgt zu werden? Wie sieht es dann denn aus in der Basis und wie gelingt der Know-how-Transfer dorthin?
Der Begriff Spezialambulanz ist ja nicht geschützt, daher können wir nicht wirklich sagen, wie viele Spezialambulanzen es gibt. Wir informieren auf unserer Long-Covid-Seite sehr genau darüber, wo Angebote sind, die auch also unser Vertrauen genießen. Da arbeiten wir sehr eng mit der Arbeitsgruppe von Frau Scheibenbogen selbst, aber auch mit Herrn Schiefer, mit ein paar anderen Expertinnen und Experten, Frau Professor Behrens zum Beispiel, auch für die Kinderambulanzen zusammen, sodass wir versuchen, auf lokale Angebote hinzuweisen. Was heute noch mal ganz klar geworden ist, Also nicht allein die Zahl der Spezialambulanzen von Bedeutung, sondern hier wurde vorgetragen, das ist unmittelbar einleuchtend, wir bräuchten eigentlich bundesweit um die 10 Zentren regional verteilt, wo sich die Behandelnden selbst informieren können. Centers of Excellence, wenn man so will, wo man dann tatsächlich den neuesten Stand der Wissenschaft und auch die Fragen also geklärt bekommen kann für bestimmte Patientengruppen. Was sich immer stärker herausstellt, ist, die Long-Covid also kommt in unterschiedlichen Varianten. Diese Varianten können wir heute besser voneinander trennen, auch auf der Grundlage von Blutuntersuchungen und Symptomclustern ist das möglich. Und innerhalb dieser Varianten gibt es auch noch unterschiedliche zeitliche Abläufe, sodass die optimale Therapie immer die ist, die auf die richtige Patientenvariante zutrifft oder Untergruppe und auch in dieser Untergruppe genau den richtigen Zeitpunkt hat für diese Behandlung. Sonst kann ich dort große Fehler machen. Darüber haben wir heute sehr intensiv gesprochen. Und dieses Wissen kann nicht vorausgesetzt werden von einem Hausarzt beispielsweise oder auch von vielen Fachärzten, sondern es ist Spezialwissen, was sich jetzt erst aufbaut. Und dieses Spezialwissen in die Fläche zu tragen, das ist eine Lücke, die wir derzeit haben. Daher wurde der Vorschlag gemacht, dass es 10 Zentren geben sollte, regional, wo sich quasi Behandelnde informieren können, was die unterschiedlichen Behandlungskonzepte sind für unterschiedliche Patientengruppen. Das trägt sich dann von dort in die Fläche und ist möglicherweise bedeutsamer als die Zahl der Spezialambulanzen, weil die Qualität der Spezialambulanzen doch sehr variabel ist.
Diese Seite finden Sie übrigens unter der Adresse bmg-longcovid.de und da ist auch eine Liste mit den Anlaufstellen ausgewiesen. Frau Spiekermann.
Ich wollte nur noch mal abfragen, es kursieren ja verschiedene Zahlen, wie viele Menschen von Long-Covid betroffen sind. Von welchem Stand gehen Sie aus? Und noch eine Frage an Professor Scheibenbogen. Sie sagten ja auf einer Pressekonferenz, dass wenn die Pharmaindustrie verstärkt mitarbeiten würde, dass man möglicherweise diese Krankheit auch heilen könne. Weil Sie haben ja auch gerade gesagt, man kann diese Krankheit erstmal nicht heilen, wenn aber die Pharmaindustrie stärker mitarbeiten würde. Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
Ja, die genaue Zahl der Long-Covid-Betroffenen in Deutschland haben wir heute nicht noch einmal thematisiert. Von daher kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Es sind zwei kommunizierende Röhren. Wir bekommen neue Fälle durch die Welle, die wir derzeit haben. Es gehen aber auch Long-Covid-Fälle in die Heilung über. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind dann Spontanheilungen. Man muss unterscheiden zwischen einer Heilung, die wir verursachen durch die Therapie, Arzneimittel und so weiter. Da haben wir keine heilenden Konzepte, die wirklich evidenzbasiert sind zum jetzigen Zeitpunkt. Wir wissen aber, dass es bei einer Untergruppe von Patienten eine Spontanheilung gibt. Und wo jetzt der genaue Stand bei den Erwachsenen ist, wissen wir nicht. Es gab eine Schätzung, die heute noch einmal vorgetragen worden ist, wurde von Kinderspezialisten. Wir müssen davon ausgehen, dass 1% der Kinder derzeit Long-Covid-Symptome haben. Das ist keine Kleinigkeit. Wenn Sie das hochrechnen, stand da die Zahl im Raum von 140.000 Kindern. Das ist sicherlich etwas, was für uns große Bedeutung hat. Daher hat auch die Therapie von Kindern heute eine große Rolle gespielt in der Diskussion.
Frau Scheibenbogen, wollen Sie ergänzen?
Ja, zur Frage, ob man Long-Covid heilen kann. Ich denke, wir können Long-Covid und auch ME-CFS, das es ja vorher auch schon gab, nicht deswegen nicht heilen, weil es so schwer zu behandeln ist, sondern weil wir es einfach noch so schlecht verstehen und noch gar keine ursächlichen Medikamente haben. Und deswegen muss man genau da jetzt ansetzen, dass man möglichst schnell Medikamente prüft. Und da ist natürlich die pharmazeutische Industrie auch gefragt, denn Medikamentenentwicklung ist heutzutage sehr teuer, sehr aufwendig und die pharmazeutische Expertise wäre natürlich dringend notwendig, damit wir hier schneller vorankommen. Und viele dieser modernen Medikamente sind auch sehr teuer. Also wir haben heute zum Beispiel besprochen, dass wir in basierend auf diesen Ergebnissen der Immunadsorption, wo wir sehen, das ist bei einer Untergruppe wirksam, ist aber ein sehr aufwendiges Verfahren, das auch nur für wenige zur Verfügung steht. Wir aber jetzt Medikamente haben, die das auch können, die also quasi an solchen Antikörper produzierenden B-Zellen angreifen. Und die sind schon zugelassen bei anderen Erkrankungen. Die sind aber momentan sehr teuer. Und da reden wir auch gerade wieder mit verschiedenen Herstellern, die wir gewinnen möchten, mit uns gemeinsam eine Studie zu machen. Auch da wieder große Zurückhaltung. Das hat auch was mit, sagen wir mal, der Schwierigkeit zu tun, mit den vielen Auflagen, klinische Studien in Deutschland zu machen. Da gibt es ja jetzt auch das Medizinforschungsgesetz, das das hoffentlich etwas vereinfacht. Aber wenn wir diese Unterstützung nicht bekommen, dann müssen wir uns die Medikamente selber kaufen. Und so ein modernes Medikament kostet dann ungefähr 50.000 Euro für eine Behandlung. Aber auch das werden wir schultern. Wir haben ja wieder eine Förderung vom BMBF in Aussicht gestellt. Aber es würde natürlich viel einfacher gehen und auch schneller gehen. Denn wir brauchen ja auch diese ganzen Unterlagen wieder, um diese Studien einzureichen, wenn wir die Partner aus der Industrie hätten.
Ich möchte ergänzen, was heute noch einmal ganz klar geworden ist, bevor ich das vergesse, das ist ein ganz wichtiger Befund. Was uns hier wirklich massiv behindert, ist, dass wir nach wie vor keine Möglichkeit haben, Patientendaten, Krankenkassendaten, Arzneimitteldaten auszuwerten im Sinne der Versorgungsforschung, wie das jetzt durch das Gesundheitsdatennutzungsgesetz ermöglicht wird. Wenn dieses Gesetz schon wirken würde, dann stünden wir ganz anders da, weil dann wüssten wir, welche Patienten, die andere Medikamente nehmen, zum Beispiel Metformin oder beispielsweise Statine oder beispielsweise Prednisolon oder beispielsweise also andere inhalative Steroide, dann wüssten wir, wie also die Wahrscheinlichkeit sich verändert, wenn man diese Medikamente nimmt mit den anderen Risikofaktoren, wenn man sich infiziert. Wir könnten quasi aus den Routinedaten vieles ableiten, was wir jetzt zu Fuß unfassbar schwer generieren müssen. Und darin zeigt sich die enorme Verbesserung der Versorgung, aber auch der Forschungssituation, die wir erwarten können, wenn das Gesundheitsdatennutzungsgesetz wirkt. Weil das macht ja genau dieses möglich, dass dann aus pseudonymisierten Routinedaten Datenschutz abgesichert, ich sehen kann, welches Medikament schützt zum Beispiel welche Untergruppe vor Long-Covid. Welche Patientengruppe hat vielleicht sogar durch ein Medikament, was sie einnimmt, ein erhöhtes Long-Covid-Risiko? All diese Dinge können wir derzeit nicht untersuchen. Sie würden aber mit dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz würden sie möglich werden. Und das war, glaube ich, auch heute ein klares Ergebnis in der Diskussion, dass das auch ein Gesetz ist, was wir einfach viel früher hätten haben müssen. Denn das hätte sich auch in der Pandemie, hätte sich das für uns schon also bemerkbar gemacht. Das ist ja auch der Grund, weshalb Israel sehr viele Daten generiert hat, die dann weltweit eine Bedeutung gehabt haben, weil in Israel diese Art Forschung schon möglich ist, die wir ermöglichen wollen.
Herr Trappe mit der letzten Frage.
Ja, ich habe nur eine Verständnisfrage. Sie haben gerade von 1% gesprochen bei Kindern Long-Covid. Meinen Sie erkrankte Kinder oder infizierte Kinder?
Die Gesamtzahl der Kinder wurde hier angesprochen. Also man geht davon aus, dass 1% der Kinder, bis zu 1% der Kinder derzeit an Symptomen von Long-Covid erkrankt ist. Das war die Zahl, die hier von Expertinnen genannt wurde. Ich kann es selbst, also weil ich diese Wissenschaft nicht präzise vor Augen habe, kann ich das nicht also verifizieren. Aber klar ist, dass also Kinder von Long-Covid häufiger betroffen sind, als wir das am Anfang angenommen haben, als wir es uns auch also gewünscht haben. Und da war es heute ein wichtiges Thema. Was können wir eigentlich also Long-Covid-erkrankten Kindern anbieten? Und wir dürfen daher die also Erforschung von Kindern nicht also vergessen. Ganz im Gegenteil. Und daher diese 50 Millionen, die ausgegeben werden sollen für die Versorgungsforschung bei Kindern, die sind von ganz zentraler Bedeutung und sind für mich auch ein Ansporn bei den Haushaltsverhandlungen, die jetzt wieder stattfinden werden, diese Mittel auch zu schützen.
Danke sehr, danke für Ihr Interesse, schönen Tag.